Erstmal herzlich willkommen hier in unserer Podcast-Booth auf der diesjährigen Böckler-Konferenz für Aufsichtsräte. Wir sprechen heute mit einem ganz spannenden Gast. Ich freue mich, dass er da ist. Ingo Speich steht hier neben mir. Er ist Leiter der Abteilung für Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei der Deka Investment. Die Deka Investment, nochmal ganz kurz für alle, die jetzt eingeschaltet haben und nicht sofort was damit anfangen können, ist einer der größten deutschen Vermögensverwalter und gehört zu der Sparkassenfinanzgruppe. Sie verwaltet Milliardenbeträge für private und institutionelle Anleger, darunter auch viele Rentenfonds und nachhaltige Investments. Und damit hat sie erheblichen Einfluss auf börsennotierte Unternehmen, etwa wenn es auch um die Abstimmung auf den Hauptversammlungen geht und darum, wie Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien, kurz ESG, umsetzen. Und wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, wie genau wirken denn diese Fonds der Deka Investment auf die Unternehmen ein? Wie bringt man ökologische und soziale Governance-Ziele, also ESG, in die Unternehmensrealität? Und was bedeutet überhaupt gute Unternehmensführung, wenn man nicht nur Rendite, sondern Verantwortung will? Das sind unsere Themen. Erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank für Ihre Einladung.
Ich habe zur Vorbereitung oder ein bisschen zum Einlaufen ins Interview, zum Warmmachen, ein kleines Entweder-Oder-Spiel mitgebracht. Okay. Ich nenne Ihnen Begriffe und Sie müssen sagen, wofür würden Sie sich entscheiden. Mhm. Bausparvertrag oder Aktienrente?
Aktienrente.
ESG-Score oder eher Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
Und Paris-konform oder eher profitabel?
Das sollte Hand in Hand gehen, auch wenn das keine klare Aussage ist.
Also sehr diplomatische Antwort, ja. Nehme ich so mit. Wir haben heute für die Konferenz, für alle unsere Gespräche, die wir hier führen, einen ähnlichen Ablauf vorbereitet. Wir orientieren uns an dem Titel der Veranstaltung, Mitbestimmung schafft Vertrauen, Lösungen für unsichere Zeiten. Und deswegen fragen wir all unsere Gäste die drei gleichen Fragen, nämlich okay. Was ist ihre größte Unsicherheit gerade, wie bewegt sie das in ihrer Arbeit, was kann Mitbestimmung dagegen tun? Und zum Schluss, wen müssen wir vielleicht noch ins Boot holen, um gemeinsam in die gleiche Richtung zu gehen oder in die richtige Richtung? Bevor wir das machen, würde ich aber gerne erstmal so ein bisschen auf Ihre Rolle eingehen und da auch nochmal so ein paar Sachen klären, die vielleicht nicht dem einen oder anderen direkt geläufig sind. Nämlich zuallererst, wie nehmen Sie denn in Ihrer alltäglichen Arbeit Einfluss darauf, wie die Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten gestalten?
Wir sind als einer der größten Asset Manager, als Vermögensverwalter in Deutschland in der Lage, mit Unternehmensvertretern zu sprechen. Es besteht also ein Interesse von börsengelisteten Unternehmen, dass die Vorstände oder Aufsichtsräte mit uns in Kontakt treten, dass wir mit ihnen interagieren. Dazu haben wir über 40 Kolleginnen und Kollegen auf der Aktienseite, die also beispielsweise ein Aktienportfolio steuern, die dann in ihrer Expertise für spezielle Branchen mit dem Finanzvorstand oder dem Vorstandsvorsitzenden im Rahmen der Quartalszahlen über die aktuelle Ausrichtung sprechen. Dort gehen wir als Nachhaltigkeitseinheit sehr häufig mit und suchen auch den Austausch, sodass das ein Ansatzpunkt ist. Der zweite Ansatzpunkt ist, dass wir bei Themen, die den Vorstand unmittelbar betreffen, Vorstandsbestellung, Vorstandsvergütung, können wir nicht mit den Vorständen sprechen. Das sind dann die sogenannten Governance-Themen, Unternehmensführungsthemen. Und dann sprechen wir mit den Aufsichtsräten oder den Aufsichtsratsvorsitzenden. Und das ist sehr zentral, weil sie natürlich damit ein Organ der Gesellschaft auch im direkten Dialog haben. Und wir aus erster Hand dann auch die Informationen bekommen und Fragen stellen können. Und das sind dann aber auch die Fragen, die ans Eingemachte gehen. Es geht immer um Personen, es geht immer um Geld. Vergütung des Aufsichtsrates, des Vorstandes, wie sind die Kompetenzen, was bedeutet das auch fürs Kompetenzprofil? Und das sind für uns die Hauptkanäle. Zusätzlich beziehen wir noch Research, beispielsweise von Investmentbanken, die den internen Austausch nochmal anregen. Wir haben Branchenexperten, mit denen wir uns austauschen oder aber auch in den Unternehmen Personen unterhalb des Vorstands, wie beispielsweise Nachhaltigkeitsleiterin oder Nachhaltigkeitsleiter.
Wie messen Sie denn genau den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit? Gibt es da jetzt auch besondere KPIs, wo Sie sagen, da gucken wir nochmal anders hin als andere?
Die gibt es. Ich war eben beim ESG-Score etwas zögerlich, weil der ESG-Score an sich eine sehr, obwohl er quantitativ ist, eine sehr qualitative Größe ist und man immer auch die Daten hinterfragen muss, die dort herangezogen worden sind. Und letztlich ist der ESG-Score ein Produkt einer mathematischen Zusammenstellung von vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht so präzisen Daten. Aber wir achten auf KPIs, die klar ermittelbar sind. Ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel. CO2-Intensität wäre eins, dass man sich die CO2-Emissionen anschaut und setzt die in Relation zum Umsatz eines Unternehmens. Und das ist auch eine Kenngröße, die hart in unser Handelssystem einfließt, die in die Entscheidung einfließt, ob wir überhaupt in ein Unternehmen investieren. Wenn diese Zahl zu hoch ist, also die CO2-Intensität entweder absolut zu hoch oder das Unternehmen sich in die falsche Richtung bewegt, also von dem 1,5-Grad-Pfad weg oder von Paris-Aligned-Kriterien weg, dann müssen wir das bewerten und müssen schauen, wie wir damit umgehen. Und deshalb haben wir klare KPIs. Mhm. Das geht bis in den sozialen Bereich. Ich habe jetzt nur mal Klima exemplarisch angeführt. Wir schauen auf UN Global Compact Verstöße, also ob es in Richtung Arbeitsrechte, Menschenrechte, Themen gibt. Gender Pay Gap spielt eine Rolle, die wir auch hart heranziehen. Diese werden aber von Unternehmen leider noch nicht vollumfänglich berichtet. Und dann muss man halt schauen, wie gehen wir mit diesen Datenlücken um.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil in den Berichten, das sind ja Selbstauskünfte auch von den Unternehmen. Wie gehen Sie denn dann aber mit diesen Datenlücken um, wenn da jetzt was fehlt, was Sie aber brauchen, um die Entscheidung zu treffen?
Also wir sind in mehreren tausend Unternehmen investiert. Mhm. Das muss man wissen. Wir können jetzt nicht für jedes Unternehmen individuell das sozusagen nachtragen. Das heißt, wir schauen uns über Datenlieferanten an, über Ratingagenturen, die uns die Daten liefern. Automatisiert fließen die in unser System rein und dann kommen wir an dem einen oder anderen Unternehmen vorbei, in das wir investieren wollen oder in das wir investiert sind, was eine Datenlücke hat. Dann müssen wir uns überlegen, wie gehen wir damit um. Wir können natürlich schätzen, wobei Schätzen sehr kritisch ist, sind wir keine großen Freunde von. Wir können sagen, wir nehmen den Branchenschnitt oder adjustieren den Branchenschnitt, weil es gibt vergleichbare Unternehmen dazu. Oder man nimmt diesen Wert einfach auf neutral und sagt, das ist jetzt eine Größe, die vielleicht gar nicht so relevant ist für die Anlageentscheidung. Die müssen wir auch nicht zwingend beachten, dann würde sie eben nicht gefüllt. Und das sind im Endeffekt die Möglichkeiten, wie wir damit umgehen. Und welche wir dann ziehen, hängt wirklich vom Einzelfall ab. Das Wichtigste für uns ist der Unternehmenskontakt. Das bedeutet, wir gehen auf das Unternehmen zu und fragen das Unternehmen, könnt ihr uns diesen Datenpunkt liefern? Wir brauchen ihn für die Analyse. Mhm. Und da bekommen wir dann auch nochmal bessere Informationen. Aber wenn das nicht passiert, dann müssen wir eine der drei Varianten wählen.
Mhm, verstehe. Dann kommen wir jetzt zu den Hauptfragen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Das Thema der Veranstaltung ist ja Mitbestimmung schafft Vertrauen, Lösung für unsichere Zeiten. Als ich diesen Titel gelesen habe, dachte ich, das passt sehr gut, weil Unsicherheit ist ja was, wo man das Gefühl, man muss nur aus dem Fenster blicken und man hat das Gefühl, es begegnet einem schon. Was ist denn für Sie persönlich gerade die größte Unsicherheit, die Sie auch in Ihrem Arbeitsleben sehr beschäftigt und wie?
Es sind die schleichenden Themen, die man vielleicht nicht so auf dem Radarschirm hat. Und wir haben jetzt auch aufgrund der Geopolitik, die ja sicherlich häufig genannt wird, oder der Konjunktur, Schwankungen, die wir derzeit auch sehen oder konjunkturelle Schwäche, zumindest in Deutschland, haben wir ein Thema, was vielfach derzeit in den Hintergrund gerückt ist, das ist der Klimawandel. Ja. Ich glaube, dass das ein elementares Risiko ist nach vorne und damit auch eine enorme Unsicherheit bietet. Die Herausforderung besteht aber darin, ihn wirklich zu messen und zu fühlen. Klar, es ist warm, auch heute ist es hier in Berlin sehr warm. Aber das ist kein Datenpunkt, der eine Aussagekraft hat. Das ist immer die Diskussion Wetter und Klima. Mhm. Aber der Klimawandel ist schleichend und die Folgen sind dramatisch, sowohl im ökologischen als auch im sozialen Bereich. Die sozialen Folgen vielleicht sogar noch drastischer, weil die nachgelagert sind. Plus, man muss ihn angehen. Mhm. Und das erfordert eben den Mut, ranzugehen in Zeiten, wo vielleicht Geopolitik und Konjunktur eher oder konjunkturelle Themen eher auf der Agenda stehen und man sagt, naja, da gehen wir jetzt rein, weil da sehen wir die Wirkung direkt. Das Klimathema ist eben, wenn man es schleifen lässt, wird man es nicht mehr aufholen können. Und in der Vergangenheit haben die Unternehmen zu wenig gemacht und sind schon am Aufholen. Aber das Zielbild ist klar, der Weg dahin müsste in Teilen noch beschleunigt werden.
Da würde ich gerne anknüpfen, weil ich schon das Gefühl habe, Sie können mir gerne widersprechen, wenn Sie das anders sehen, dass der Klimawandel in den letzten Jahren ja durchaus in das Bewusstsein gerückt ist, auch in der Politik, auch durch verschiedene Initiativen, die ESG-Berichterstattung besser vergleichbar zu machen, die Kriterien weiter zu fächern, um möglichst viel auch abbilden zu können. Und jetzt wo andere Krisen vermeintlich in den Vordergrund rücken, hat man das Gefühl, es gäbe ein, fast schon ein ESG-Backlash. Es soll runtergeschraubt werden. Auch hier im deutschen Wahlkampf war das viel Thema, dass Unternehmen eigentlich entlastet werden müssen. Erste Frage, sehen Sie das genauso? Und zweite Frage, wird das vielleicht auch gefährlich für eine Transformation der Wirtschaft, die vielleicht jetzt auch gebraucht wird?
Ja. Also wir sehen derzeit, dass Themen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben, eher nach hinten angestellt werden. Sie fallen nicht komplett runter, das muss man auch fairerweise sagen. Also die Unternehmen, die vernünftig organisiert sind, die eine Unternehmensstruktur haben, die langfristig eine langfristige Ausrichtung garantiert, achten weiter auf Klimathemen, sorgen dafür, dass die langfristigen Stellschrauben dort bestehen bleiben und eine Kontinuität sichtbar ist. Das ist vollkommen klar. Aber es wird eben jetzt nicht mehr als absolute Top-Priorität gesehen und durch andere Aspekte überlagert. Plus, wir sehen ja außerhalb von Europa auch gewisse Tendenzen, die dazu führen, mal etwas neutraler formuliert, dass auch aktiv gegengesteuert wird. Mhm. Und das müssen wir eben sehr genau beachten und müssen sicherstellen, dass wir hier im Prinzip Nachhaltigkeit auch als Wettbewerbsfaktor sehen, also in allen Facetten, von E über S bis zur Unternehmensführung hin, wenn andere es nicht mehr in dieser Form machen. Wir haben aber trotzdem extremen regulatorischen Rückenwind. Die EU-Regulierung bei aller Thematik der Abschwächung, Omnibus, werden wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, bei allen Abschwächungstendenzen ist es doch, dass wir ein sehr pro-nachhaltiges Umfeld haben. Es ist auch ganz gut, dass Nachhaltigkeit vielleicht nicht mehr Nummer eins Priorität ist. Das klingt jetzt vielleicht etwas speziell, aber die Hype-Jahre 2020, 2021, die waren auch ungesund, weil das Stilblüten hervorgebracht hat, die auch zu Unverständnis geführt haben. Ich sage das immer bewusst breiter, bei einigen Stakeholder-Gruppen und damit die Nachhaltigkeit in Frage gestellt haben. Und das hat langfristig oder würde langfristig der Nachhaltigkeit auch schaden, diese Überbetonung. Mhm. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wir das auf dem Schirm behalten, kontinuierlich weiterentwickeln und auch, das ist für uns jetzt wichtig, die Kunden, die wir haben, die also in unsere Finanzprodukte investieren, verstehen, warum machen sie das? Warum ist es sinnvoll? Und die Kunden müssen sich letztlich auch der Nachhaltigkeit öffnen. Und damit haben wir die Chance auch, mehr Gelder in nachhaltige Anlagestrategien zu allokieren, was dazu führt, dass am Kapitalmarkt damit auch die Transformation unterstützt wird, die auch in unserem Sinne ist, die wir auch aktiv mit begleiten, insbesondere bei den deutschen Unternehmen, weil wir hier auch einen enormen Strukturwandel haben, weil wir sehr produktionslastig sind, klassische Industrien haben und damit das Kapital umgelenkt wird. Aber es fängt auch bei jedem Anleger, bei jeder Anlegerin an, eine aktive Entscheidung. Ich kaufe eben jetzt nicht nur das Bio-Ei, sondern ich kaufe auch oder richte mich in einer nachhaltigen Geldanlage danach aus.
Wenn wir jetzt schon etabliert haben, dass sich der Wind da so ein bisschen gedreht hat, auch wenn er noch so ein bisschen in die richtige Richtung zeigt, wie Sie gesagt haben, oder richtige Richtung weht, wenn ich in dem Bild bleiben möchte, möchte ich nochmal zur zweiten Frage kommen, nämlich welche Rolle spielt denn für Sie die Mitbestimmung bei der Begegnung dieses Richtungswechsels?
Ja, wir sprechen ja primär mit der Arbeitgeberseite des Aufsichtsrates. Die Aufsichtsratsvorsitzende, der Aufsichtsratsvorsitzende wird ja über die Kapitalseite in der Regel bestellt oder gestellt. Und damit haben wir, wenn das nicht proaktiv angesteuert wird, zur Arbeitnehmerseite wenig Kontakt, was echt schade ist, weil sie haben 50% des Aufsichtsrates, sie haben eine enorme verantwortungsvolle Position und wir als Investoren sprechen eigentlich nur mit 50% des Aufsichtsrates, wenn man das Doppelstimmrecht des Vorsitzes mal außen vor lässt, sodass ich das für eine wichtige Stimme halte. Es ist auch eine wichtige Stimme. Ich sagte bereits, wir sind sehr in der Transformation von der Wirtschaftsstruktur bei uns. Viel produzierendes, klassische Industrie mit vielen Arbeitsplätzen. Und diese Transformation muss langfristig gemeistert werden. Und Nachhaltigkeit und Transformation hängen für mich sehr, sehr eng zusammen, sowohl im ökologischen als auch im sozialen Bereich. Das bedeutet, die Arbeitnehmerseite hat hier eine enorme Macht, hat aber auch damit eine enorme Verantwortung, die vielleicht im ersten Moment gegen die Interessen der Arbeitnehmerseite läuft. Wenn ein Unternehmen sich umstrukturieren muss, um langfristig ertragreich zu sein, was in unserem Sinne ist, aber auch im langfristigen Arbeitsplätze sichern muss, dann muss sich auch die Arbeitnehmerseite in diese Richtung bewegen. Sodass aus meiner Sicht der Mitbestimmung eine enorme Verantwortung zukommt, die aber auch erfüllt werden muss, die sie auch in den meisten Fällen erfüllt, das muss man dabei sagen, zumindest aus unserer Perspektive. Aber in Zeiten jetzt der Transformation auch langfristige Entscheidungen mittragen muss.
Aber wenn wir nochmal, da möchte ich nochmal ein bisschen hinterher drücken, wenn sich jetzt eben der politische Wille, wir kommen jetzt gleich zur Omnibus-Initiative der EU, wenn sich nochmal Vorstöße noch weiter verschärfen und man vielleicht das Ganze, was wir erlebt haben, sagen schon 2020, wo es mit dem Hype losging, dass doch alles wieder zurückgedreht wird. Mhm. Wenn ich Sie jetzt zu einem Statement ein bisschen bewegen dürfte, wäre das dann nicht die Aussage, dass die Mitbestimmung eine wichtige Stütze ist, um auch gegen solche Entwicklungen zu halten und da vielleicht die Nachhaltigkeit, die Flagge der Nachhaltigkeit weiter oben zu halten?
Ja, das kann so sein. Wenn die Position der Mitbestimmung ist, in dem jeweiligen Unternehmen, das nach vorne zu treiben und das als Chance zu sehen, das ist ja der Punkt. Also die Transformation wird ja häufig sehr, sehr negativ gesehen. Und als Arbeitsplatzvernichter, als langfristig generell wertvernichtend und als Risikofaktor, wenn man es positiv sieht und in die richtige Richtung dreht, bin ich klar bei dem Statement. Und das ist das, was ich meinte. Sie haben eine enorme Macht, sie haben eine enorme Verantwortung, nicht nur auf der Ebene des Aufsichtsrates, also auf der Organebene der Gesellschaft, sondern vor allen Dingen bis runter in die Gesellschaft rein. Das kaskadiert sich ja komplett runter, wo die Prozesse ablaufen, wo auch die Innovationsfähigkeit herkommt. Und deshalb bin ich da vollkommen bei Ihrem Statement. Aber es muss halt der langfristigen Ausrichtung des Unternehmens in positiver Weise Rechnung tragen. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Also wir sind langfristige Anlegerinnen und Anleger und wir wollen sicherstellen, dass wir eben langfristig eine Ertragssteigerung haben. Und die Nachhaltigkeit muss sich für uns auszahlen. Das ist Kern unserer Position. Und das geht meiner Meinung nach auch einher mit der Mitbestimmung, weil letztlich da auch Arbeitsplätze dranhängen. Und damit hängt man zusammen, ganz klar.
Dann komme ich nochmal zu einem anderen Kern Ihrer Position. Vielleicht ist Kern auch ein bisschen jetzt überbetont. Aber ich habe in meiner Vorbereitung gelesen, Sie fordern, dass Unternehmen die AktionärInnen auch über ihre Klimastrategien abstimmen lassen. Das ist ja nochmal Mitbestimmung aus einer anderen Richtung. Warum?
Das hängt, dieses sogenannte Say on Climate bedeutet, dass ich auf der Hauptversammlung als Aktionär ein nicht bindendes Votum habe, bedeutet also, das Unternehmen bringt diesen Tagesordnungspunkt zur Klimastrategie zur Abstimmung. Wir als Aktionärinnen und Aktionäre können sagen, wir möchten das nicht, also stimmen dafür, stimmen dagegen. Und damit wäre im Idealfall die Position des Unternehmens gestärkt. Man hat eine besondere Transparenz und, obwohl es nicht bindend ist, aber zumindest hätte man, ich nenne es jetzt mal eine moralische Verpflichtung, auch wenn das juristisch nicht sauber ist, man hat eine moralische Verpflichtung, das auch umzusetzen. Und weil dieses Say on Climate eben so wichtig ist, aufgrund der schleichenden langfristigen Veränderung des Klimawandels und damit auf die Werttreiber eines Unternehmens, halten wir es für signifikant, ähnlich wie ein Say on Pay, bei dem es ja um die Vergütung geht, in der Hauptversammlung, die zur Abstimmung gestellt wird, das ebenfalls zur Abstimmung zu stellen. Das Gegenargument aus Aufsichtsratsseite ist oder auf Unternehmensseite, auch des Vorstands ist, wir können jetzt nicht ein Say on Everything machen, ja, dass wir alles zur Disposition stellen oder zur Abstimmung stellen, weil damit würde auch die Verwaltung, Vorstand, Aufsichtsrat entmachtet. Mhm. Das sehe ich jetzt nicht so, weil wir fordern ja jetzt nicht ein Say on Everything, sondern wir möchten Say on Climate haben, weil das für uns elementarer Bestandteil ist und sich auf zahlreiche Prozesse abfärbt. Und das, was wir wahrnehmen, ist das Zielbild des Unternehmens. Da haben wir in 99% der Fällen eine Übereinstimmung. Nur wie das Unternehmen dahin kommt, welche Mittel es einsetzt, ob das sehr schnell passiert, sehr langsam passiert, in welchem Jahr es passiert, da gibt es Diskussionen zu. Und das kann man in der Hauptversammlung im Rahmen der Aussprache auch machen. Und das Schöne ist bei der Hauptversammlung, die Arbeitnehmervertreter sitzen ja dabei und können zuhören. Und da haben wir auch bisher zumindest wenig Zugang gehabt und können aufgrund der Plattform der Hauptversammlung mit einem Say on Climate dem gesamten Aufsichtsrat sozusagen unsere Meinung mitteilen.
Dann kommen wir jetzt zu der Omnibus-Initiative, die wir jetzt schon mehrmals angetippt haben. Für alle, die auch nicht direkt wissen, was sich dahinter verbirgt, das ist eine Initiative der Europäischen Kommission, wo es darum geht, der Hintergrund ist, man soll man möchte Demokratien abbauen, natürlich nicht, sondern Bürokratieabbau nochmal ein bisschen mehr nach vorne treiben. Die Berichte, Nachhaltigkeitsberichte sollen einfacher werden. Was damit aber auch geschaffen wird, ist, dass Schwellenwerte kleiner werden. Also kleinere Unternehmen würden rausfallen aus den bisherigen ESG-Berichterstattungs, also aus dem CSRD und CSRDDDD.
CSDDD.
Genau, ja. Das, also mit den Ds kommt man schnell durcheinander, finde ich.
Deswegen Bürokratieabbau.
Ja. Was ich besonders spannend fand, Sie haben jetzt eingangs das auch selber schon mal erwähnt und gesagt, aber eigentlich befinden wir uns noch in einem sehr wohlwollenden Klima von ESG-Themen. Es gibt aber auch Kritiker, die sagen, diese Omnibus-Initiative ist jetzt ein massiver Angriff nochmal auf das bisherige, was man erreicht hat. Wie stehen Sie denn dazu?
Also massiver Angriff ist etwas eingefärbt. Also ich bin schon in dem Lager, dass die Berichterstattungspflicht, insbesondere die, wie wir sie bei CSRD haben, bei CS3D ist es ja noch ein Stück weit offen, aber die wir bei CSRD haben, schon übertrieben ist. Das merken wir auch in Investorensicht. Wir bekommen damit auch eine Datenflut, wo es uns schwerfällt, diese zu verarbeiten und daraus valide Aussagen zu treffen. Das heißt, weniger wäre mehr, sodass man schon bei einer Reduktion der Datenpunkte, also weniger Berichterstattung, das wäre uns auch geholfen als Feststellung. Kompletter Wegfall halte ich für schwierig. Warum? Wir sind reguliert nach der Offenlegungsverordnung. Also die SFDR, das ist das Pendant zur CSRD auf der Investorenseite, führt dazu, dass wir alle Informationen offenlegen müssen zu Umwelt, sozialen Daten in unseren Portfolios. Und dazu brauchen wir diese Daten. Bisher war es so, dass wir schon Datenlücken hatten, über die wir eben gesprochen haben, weil unter der NFRD, also der alten Nachhaltigkeitsberichterstattung, diese Daten nicht geliefert wurden. Jetzt haben wir gehofft, dass unter CSRD die Daten kommen. Leider ist das nicht der Fall, weil selbst unter der alten CSRD, jetzt wird es ein bisschen technisch, über die Wesentlichkeitsanalyse, das bedeutet, das Unternehmen muss festlegen, was ist denn wesentlich für uns oder für das Unternehmen, können gewisse Datenpunkte ausgeklammert werden, die wir aber berichten müssen. Sodass mein Petitum wäre, eine Reduktion der Datenflut bei der CSRD, gleichzeitig auch bei der SFDR, also bei der Offenlegungsverordnung, von der wir betroffen sind, das ebenfalls runterzufahren und das zusammenzufassen. Sodass man praktisch ein Schlüssel-Schloss-Prinzip hat zwischen der CSRD und also der Unternehmensberichterstattung und dem, was wir als Investoren berichten müssen, dass das synchron ist. Weil dann hätten wir auch nicht mehr dieses Thema der Datenlücken. Das führt aber schon, wenn man jetzt das politisieren würde, Bürokratieabbau als Schlagwort, dazu, dass beide eben von der Bürokratie her entlastet werden müssten. Definitiv. Aber ein kompletter Wegfall wäre schon kontraproduktiv, weil wir eben die Daten auch in der Analyse brauchen. Also stellen Sie sich vor, es würden keine CO2-Daten mehr berichtet.
Ja.
Wir machen Risikoanalysen jetzt aus eigenem Interesse heraus, nicht weil die Regulatorik das möchte, um Klimarisiken, physische, transitorische Risiken greifen zu können. Dazu brauche ich eben Klimadaten von den Unternehmen oder CO2-Daten von Unternehmen. Wenn die jetzt komplett wegfallen würden, das wäre sicherlich schon ein extremer Rückschritt. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, weil wir reden ja nur über 25-35% der Bürokratie, die dann wegfallen soll.
Genau, auf jeden Fall auch nicht bei allen Unternehmen. Es gibt dann halt Unternehmen, die rausfallen, ne?
Genau.
Dann kommen wir jetzt zur dritten Frage. Wir sind jetzt schon auf der Zielgeraden, sage ich mal, des Gesprächs. Welche Rolle kann denn Mitbestimmung für Sie bei der Bewältigung? Ach nee, das haben wir doch schon. Sondern wen müssen wir noch? Ich habe das einfach doppelt kopiert, Entschuldigung. Also letzte Frage ist nochmal so ein bisschen anknüpfend an das, was wir davor besprochen haben. Wen und welche Stakeholder vor allen Dingen müssen wir vielleicht noch ins Boot holen, um diese Unsicherheiten, die wir sehen, auch den Backlash bezüglich ESG und Klimawandel zu begegnen und wie können wir die auch positiv gegenüber Mitbestimmung stimmen?
Ganz klare Aussage von mir, die Arbeitnehmerseite muss mehr mit den Investoren sprechen. Also das wäre auch mein heutiger Wunsch oder Appell in dem Kontext, basierend auf dem, was ich eben sagte mit der Verantwortung. Wir bekommen das im Endeffekt nur gemeinschaftlich hin, auch mit der Arbeitnehmerseite. Ich sehe das auch nicht so Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer, ganz und gar nicht. Und für uns ist es wichtig, auch die Arbeitnehmerposition zu verstehen. In den meisten Fällen glaube ich gar nicht, dass es so große Unterschiede gibt. Aber wir hätten gerne ein Gesamtbild. Mhm. Und die Kommunikation im Aufsichtsrat oder der Arbeitnehmerseite des Aufsichtsrats mit Investoren findet praktisch nicht statt. Ja, und wir haben da meiner Meinung nach ein sehr großes Potenzial, auch Informationen auszutauschen, Verständnis zu erlangen, um dann auch gewisse Positionen zu stärken und vielleicht die Transformation dann auch stärker voranzutreiben. Und das wäre eine Kernforderung sozusagen oder der Kernwunsch von mir, das zukünftig zu verstärken.
Ich glaube, damit können wir dieses Interview schließen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.